Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Malte Hennig im Studio, schönen guten Abend. Eine europäische politische Gemeinschaft hat es schon einmal gegeben, 1952. Damals war sie ein erster Versuch der politischen Integration von europäischen Staaten. Seit heute gibt es wieder eine europäische politische Gemeinschaft. Zu ihrem Gründungstreffen sind Staats- und Regierungschefs aus über 40 Ländern in Prag zusammengekommen. Die 27 EU-Mitglieder sind dabei, zusätzliche weitere Länder wie zum Beispiel die Türkei, die Westbalkanstaaten Großbritannien und die Ukraine. Initiiert hat das neu geschaffene Forum für politische Zusammenarbeit der französische Präsident Emmanuel Macron. Ein enger Austausch zwischen den EU-Mitgliedstaaten und Partnern außerhalb der EU. So lautet eine Vision für die zukünftige Arbeit der neuen EPG. Das erste Treffen vor Ort hat unser Korrespondent Klaus Remme verfolgt. Herr Remme, welche Eindrücke haben Sie vom ersten Tag gesammelt?
Na, es war schon ein erheblicher Auftrieb und wir Journalisten, die wir dann verfolgt haben, als heute gegen Mittag die Staats- und Regierungschefs in die Prager Burg kamen, merkten sehr, sehr schnell, dass alleine schon das Interesse, das mediale Interesse so geschaffen war, dass es weit über einen EU-Gipfel hinausging, der dann ja morgen ins Haus steht und sich anschließt an dieses Treffen. Am Abend dann die Pressekonferenz. Man hatte ja in unterschiedlichen Formaten miteinander zusammengesessen. Das begann mit einer Eröffnungssitzung, wo alle Staats- und Regierungschefs dabei waren. Und dann ging man an sogenannte runde Tische rund um zwei Themenbereiche, nämlich Frieden und Sicherheit einerseits und Klimawirtschaft, Energie andererseits, um dann in bilaterale Formate zu gehen, die mal länger dauerten, mal kürzer. Und gegen, zehn vor zehn war es etwa am Abend, als dann die Abschlusspressekonferenz stattfand. Es gibt keine Abschlusserklärung, das war von vornherein klar und es sollte eigentlich auch diese Veranstaltung charakterisieren, dass man sich ohne formale Agenda zusammensetzte, um zu reden. Emmanuel Macron war mit bei dieser Pressekonferenz, weil eben seine Initiative während der französischen Präsidentschaft gestartet war und sagte Folgendes.
Nous avons affiché l'unité de 44 pays européens qui ont à 44 très clairement dit leur condamnation de l'agression russe, de cette guerre d'invasion et leur soutien à l'Ukraine. Ça a beaucoup de valeur.
Er hat da gleich den Kern der Sache getroffen. Er sagte, wir waren uns mit 44 Ländern einig, haben 44 Mal diese russische Aggression gegen die Ukraine verurteilt. Und diese Geschlossenheit, diese Einheit habe einen Wert an sich. Die Ukraine stand im Mittelpunkt.
Sie haben es eben schon angesprochen, es gab keine konkrete Tagesagenda. War das jetzt eher ein erstes Kennenlernen in diesem Format oder gab es auch schon ganz konkrete Pläne für die Zukunft, die besprochen wurden?
Nein, ich habe Themen erwähnt, aber wer jetzt wirklich konkrete Projekte erwartet hatte, der wurde enttäuscht. Ich glaube auch nicht, dass das Sinn des heutigen Tages war. Hier wurde ein Versuch gestartet, der weitergehen wird. Auch das war heute Morgen so noch nicht klar, etwa wie häufig man sich sieht und wo man sich sieht. In der Pressekonferenz wurde klar, denn Maja Sandu war mit zusammen mit dem tschechischen Regierungschef und Emmanuel Macron in der Pressekonferenz und da war klar, dass sie die nächste Gastgeberin sein würde, die Regierungschefin der Republik Moldau. Dort wird das nächste Treffen dieser europäischen politischen Gemeinschaft im Frühling stattfinden. Und auch die nächsten beiden Stationen sind schon bekannt. Zunächst geht es dann danach nach Spanien. Und dann, auch interessant, ist Großbritannien Gastgeber und Ausrichter des vierten Treffens dann der europäischen politischen Gemeinschaft.
Was kann diese Gemeinschaft denn in Zukunft erreichen?
Na, ich glaube, es ist doch relativ ungewohnt, dass man sich einen Tag Zeit nimmt als EU-27, sage ich einmal, die sich natürlich gut kennen, um mit Staaten zu sprechen, auch mit Staats- und Regierungschefs, mit denen man nun wahrlich nicht täglich zusammensitzt. Sie haben ja am Anfang die Staaten genannt, die da nun relativ selten dazustoßen, die Schweiz etwa, Norwegen, Aserbaidschan, Armenien. Das sind Staaten, wo die Interessen möglicherweise jetzt nach dem russischen Überfall auf die Ukraine doch aneinanderrücken. Allen sitzt dieser Winter im Nacken, alle haben mit dem Thema Energie zu kämpfen und insofern kann Kooperation und Dialog nur gut tun. So sagte es der Bundeskanzler, als er heute Vormittag nach Prag kam.
Das ist gut für den Frieden, für die Sicherheitsordnung, das ist gut für die ökonomische Entwicklung und für die Prosperität und selbstverständlich ist es auch gut weil die Europäische Union dann auch ihre Beziehung zu ihren Nachbarn, von denen viele ja auch Mitglieder der Europäischen Union werden wollen, verbessern kann.
Wir haben dann erste Bilder gesehen von kleineren Gruppen, die zusammensaßen. Und das zeigte eben auch den besonderen Charakter des heutigen Tages, wo etwa Ratspräsident Michel und Emmanuel Macron mit den Staats- und Regierungschefs von Aserbaidschan und Armenien zusammensitzen. Zwei Länder, die sich bekriegen. Und insofern ist da ein Austausch möglich gewesen, der sonst vermutlich viel Vorlauf erfordert hätte. Diese bilateralen Treffen, glaube ich, am Rande, die sind nicht zu unterschätzen.
Herr Remme, noch kurz zum Abschluss die Frage, war das heute ein Eindruck großer Verbundenheit auf diesem Treffen oder wurden da auch schon Differenzen erkennbar?
Nun, natürlich sind da Staats- und Regierungschefs gekommen, die unterschiedliche Interessen haben und womöglich auch ein großes und gehöriges Maß Realpolitik brauchten, um überhaupt aufzutreten. Ja, ich habe Aserbaidschan genannt, eingeladen. Diese Einladung keine Selbstverständlichkeit. Aserbaidschan eine Autokratie, die nun wirklich wahrlich nicht lupenreine demokratische Werte sich zu eigen macht. Großbritannien habe ich erwähnt, auch nicht selbstverständlich, dass Liz Truss dabei war, aber möglicherweise aus innenpolitischen Nöten oder aber eben aus der Erkenntnis heraus, dass jetzt die Sicherheitspolitik und die Bedrohung, die von Moskau ausgeht, diesen größeren Club verbindet. Das, glaube ich, hat diesen Tag gekennzeichnet.
Klaus Remme war das über den Gründungsgipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft heute in Prag. Herr Remme, vielen Dank. Und welche Bedeutung dieses neu geschaffene Forum für die Menschen in Europa haben kann, dazu habe ich vor der Sendung mit Isabel Hoffmann gesprochen. Sie ist Expertin für europäische Integration bei der Bertelsmann Stiftung und Gründerin des Meinungsforschungsinstruments Opinions. Als erstes habe ich sie gefragt, ob so ein Format wie die neu gegründete EPG, ob es das tatsächlich braucht.
Es ist einfach eine größere Plattform, auf der sich die Regierungschefs treffen können und miteinander austauschen können. Ich glaube, in dieser ja doch sehr neuen Situation für Europa, die für viele ja auch ein Weckruf war und ist und viele Veränderungen eingeleitet hat, kann das sehr nützlicher Ort und Gelegenheit sein, um sich zu treffen und sich auszutauschen in einem Rahmen, in dem man das normalerweise so nicht macht.
In Ihrer Arbeit befragen Sie ja regelmäßig die Bevölkerung in der Europäischen Union. Sie finden Erkenntnisse zur Stimmung, zu Interessen der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Union. Ein Forum wie die neu gegründete Europäische Politische Gemeinschaft, was kann die denn für die Bürgerinnen in Europa leisten?
Na, zunächst ist mal ein Symbol der Einigkeit. Und das ist natürlich etwas, was den Leuten im Augenblick auch fehlt und nahe geht. Also das trifft schon auch auf ein Bedürfnis. In dieser Zeit, in der man ja auch damit klarkommen muss, dass diese Vorstellung von einem auf Dauer währenden Frieden auf dem europäischen Kontinent so nicht haltbar war und das schwere Konsequenzen mit sich bringt und man immer auch noch nicht weiß, welche Konsequenzen und wie weitreichend die sein werden, ist jedes Zeichen, das dagegen gehalten wird, sei es faktisch auf der Ebene also der politischen Maßnahmen, aber auch symbolisch. Das heißt, mit Zeichen der Geschlossenheit, dass man Treffen, Austausch, das Gespräch, den Dialog anderen Formen vorzieht, das ist so ein ganz wichtiges Zeichen, das auch ankommen sollte.
Das heißt, es gibt bei der Bevölkerung der Europäischen Union das Bedürfnis nach einer europäischen Gemeinschaft.
Ja, so würde ich das natürlich jetzt nicht umdrehen. Das ist erstmal, gibt es ja hier, sagen wir mal, eine Fragestellung, die immer noch keine richtige Antwort hat auf diesem europäischen Kontinent. Gewisse Länder gehören der EU an, sind also sehr, sehr stark institutionell miteinander verbunden, haben viele gemeinsame Politiken, können ihre ganze gemeinsame Kraft auch in die Waagschale werfen, wenn Krisen auf sie zukommen. Und dann gibt es andere, die gewollt oder ungewollt in der Peripherie dieser großen Gemeinschaft sich befinden. Und die entweder rein wollen und sie haben aber noch nicht die Gelegenheit dafür oder aber beschlossen haben, nicht dazugehören zu wollen. So. Und die Frage, wie man damit umgeht, wie man mit dieser Nachbarschaft umgeht, die ja auch sehr stark krisengeprägt ist, das ist eine Frage, die hat einfach bisher noch keine richtige befriedigende Lösung gefunden. Und diese europäische politische Gemeinschaft ist ein weiterer Schritt oder ein weiterer Versuch, eine solche Lösung zu finden und erstmal in einem sehr wenig formalisierten Rahmen, in dem man sich auf Ebene der Staats- und Regierungschefs trifft und miteinander in Austausch geht. So viele Gelegenheiten gibt es ja gar nicht. Also die Staats- und Regierungschefs der EU, die treffen sich ganz, ganz oft, die kennen sich auch sehr, sehr gut. Aber die Staaten, die in der direkten Nachbarschaft sind, die kommen nicht so oft in den Genuss, sich da wirklich auch niedrigschwellig austauschen zu können. Und das hier ist, denke ich, ein Versuch, diesen Rahmen zu schaffen.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Bevölkerung schauen in den Ländern, so ein Format wie diese Europäische Politische Gemeinschaft, kann die denn das Interesse der Bevölkerung wecken oder ist das eher ein sehr abstraktes politisches Treffen?
Naja, das ist natürlich erstmal was Abstraktes. Es kommt ja auch ganz stark davon an, aus welchem Land heraus man auf so ein Treffen schaut. Sehen Sie, wenn man aus deutscher Perspektive auf so ein Treffen schaut, Deutschland ist A in sich genommen sehr großes und auch starkes, wohlvernetztes Land. Es ist Teil der Europäischen Union, das heißt, es ist auch Teil eines sehr starken Netzwerkes, einer sehr, sehr starken Gemeinschaft. Und das ist auch das Bewusstsein, in dem die deutsche Bevölkerung vielleicht solche neuen Initiativen wahrnehmen kann. Das ist dann eine Initiative unter vielen. Aber das ist ja nicht die Realität der meisten Europäer. Viele Europäer wohnen in sehr viel kleineren Staaten, die weniger gut vernetzt sind und die eventuell sich am Rand der EU befinden oder da draußen. Und dann kann das einfach auch ein sehr starkes und auch, sagen wir mal, Sicherheit vermittelndes Gefühl sein, dass es dort diese Treffen jetzt auch gibt. Ich meine, man muss das auch nicht übertreiben. Das ist jetzt das allererste Treffen. Man muss sich natürlich jetzt auch anschauen, wie sich das entwickelt, ob sich das auf der Zeit etabliert und welche Impulse dann aus diesem Kreis herauskommen. Aber die Idee, ein solches Forum zu schaffen und die Art und Weise, wie, in welchem Spirit das jetzt abgehalten worden ist, das denke ich, da wird sich zumindest kein Widerstand regen, wenn das Ihre Frage ist.
Und Sie haben es am Anfang ja schon anklingen lassen. Wenn Sie jetzt mal aus Ihrer Arbeit berichten können, was sind denn so die Themen, die zurzeit die europäische Bevölkerung umtreiben? Was sind vielleicht auch Themen, die dann auf so einem Forum wiedergespielt werden können oder sollten?
Naja, das kommt natürlich darauf an, ob man jetzt die Leute nach ihren persönlichen Sorgen befragt. Also was in ihrem persönlichen Leben zurzeit die größte Rolle spielt in ihrem Alltag, wenn Sie so wollen. Da ist natürlich die Frage der Preissteigerung im Augenblick absolut dominierend. Gefolgt dann auch noch von Nachwirkungen der Pandemie, auch Sorgen um die Gesundheit. Das ist das, was die Leute im Augenblick in ihrem Alltag am meisten bewegt. Aber wenn man auf die große politische Bühne schaut und die großen Fragen, dann ist natürlich im Augenblick die Frage nach Krieg und Frieden in Europa, dem Krieg in der Ukraine und wie das dort weitergeht und wie die Europäer politisch darauf reagieren, natürlich ein ganz starker Beweggrund.
Sie haben an einer Studie mitgearbeitet, die jetzt, ich glaube, gestern veröffentlicht wurde, die sich ganz explizit damit beschäftigt, wie die öffentliche Meinung in Europa zum Krieg in der Ukraine und auch den Sanktionen bzw. den Maßnahmen, die die PolitikerInnen darauf hintreffen, was die Menschen sagen. Was hat diese Studie herausgefunden? Was können Sie uns erzählen?
Wir haben direkt nach dem Einstieg des Krieges gesehen, dass es einen sehr, sehr starken Willen gab, Solidarität auch zu zeigen und die Ukraine in ihrer Verteidigung zu unterstützen. Einerseits durch Waffenlieferungen, aber andererseits haben wir auch gefragt nach natürlich der Aufnahme von Flüchtlingen. Wir haben auch gefragt nach Fragen der Energieunabhängigkeit. Das hat natürlich auch sozusagen stärkere wirtschaftliche Implikationen und Implikationen auf Finanzflüsse in Richtung Russland. Wir haben gefragt, auch die Frage nach der Erweiterung, ob es denn Unterstützung gibt für die Bemühungen der Ukraine, Mitglied der EU zu werden. Und dort haben wir gesehen, dass es einen starken Willen gibt und starken Zuspruch, die Ukraine in dieser Hinsicht zu unterstützen. Und das haben wir im Sommer nochmal nachgefragt und haben gemerkt, dass dieser starke Wille zur Unterstützung sehr stark und präsent und stabil geblieben ist. Es gibt ein leichtes abnehmendes Moment, also es gibt sozusagen leicht abnehmende Zahlen, aber das bewegt sich alles so in einem Bereich zwischen 60% und 70% der Zustimmung, wenn man nach diesen politischen Maßnahmen fragt. Und das sind sehr, sehr hohe Werte. Allerdings, was wir halt einfach auch sehen, ist, dass die Frage, wie ich eben schon gesagt habe, nach den Preissteigerungen, steigenden Lebenshaltungskosten, dass das absolut in den Vordergrund tritt, was den Alltag betrifft, also alle Dinge, die auch mit den Konsequenzen des Krieges auch sind, und dass sich so ein bisschen der persönliche Ausblick eintrübt, also die Art und Weise, wie man in die persönliche Zukunft schaut, dass das negativer wird. Und dass einfach da eine Situation entstehen kann, jetzt vor allen Dingen in der Zeit, in der wir jetzt ja in die kältere Phase gehen und vielleicht auch ja nochmal auf eine Zuspitzung des Konfliktes zusteuern, in der diese beiden Positionen, wenn Sie so wollen, einerseits der Wille zur Solidarität, aber andererseits auch diese Sorgen, die da drücken, dass die miteinander in Konflikt geraten und dass dann interessant sein wird zu sehen, wie sich die Lage dann entwickelt.
Gesprochen habe ich mit Isabel Hoffmann von der Bertelsmann Stiftung über die neu gegründete Europäische Politische Gemeinschaft. Die Kämpfe in der Ukraine gehen weiter und Politikerinnen und Politiker in der Europäischen Union wollen weiterhin auf den russischen Angriffskrieg reagieren. Auf ein 8. Sanktionspaket haben sich die Mitgliedstaaten geeinigt. Teile der Sanktionen sollen den russischen Ölsektor schwächen. Ebenso enthalten sind Exportverbote und Strafmaßnahmen gegen Personen. Heute wurden die Sanktionen formal auf den Weg gebracht. Die Umsetzung mancher davon könnten aber nicht ganz einfach werden. Peter Kapern mit den Einzelheiten dazu.
Heute Vormittag lagen alle erforderlichen Unterschriften in Brüssel vor. Im Umlaufverfahren hatten die 27 Mitgliedstaaten dem 8. Sanktionspaket gegen Russland zugestimmt. Noch heute treten die jüngsten Strafmaßnahmen in Kraft. Das Paket sei ein Beweis für die Entschlossenheit der Europäischen Union, Putins Kriegsmaschine zu stoppen, ließ EU-Chefdiplomat Josep Borrell wissen. Und auch Estlands Regierungschefin Kaja Kallas zeigte sich zufrieden.
I am very positive that we got this 8th package together and we still, are keeping the unity. This has been always the question whether now the unity is cracking. It's not cracking.
Die EU habe ihre Einigkeit bewahrt, sagte sie am Rande des Gipfeltreffens von Prag. Immer wieder sei ja die Frage aufgeworfen worden, ob sie zerbrechen würde, aber das sei nicht der Fall. Im Zentrum des Sanktionspakets steht ein Preisdeckel für russisches Öl. Ein komplexes Unterfangen aus zwei Gründen. Zum einen, weil die EU ja längst beschlossen hat, von Ausnahmen für wenige kleinere Mitgliedsländer einmal abgesehen, ab Dezember kein russisches Rohöl mehr zu importieren. Der Preisdeckel wird also auf Öl gelegt, das von Russland in Drittstaaten, etwa in Asien und Afrika, exportiert wird. Zum Zweiten beschließt die Europäische Union den Ölpreisdeckel im Verein mit den G7-Staaten. Deshalb sind wichtige Details noch offen, zum Beispiel wie genau der Höchstpreis für russisches Öl festgelegt wird. Reeder dürfen künftig russisches Öl nur noch dann transportieren und Versicherungen dürfen diesen Transport nur noch dann versichern, wenn der Verkaufspreis des Öls unter dem von den G7 und der EU definierten Limit liegt. Die EU-Kommission ist zuversichtlich, diese Sanktion weltweit durchsetzen zu können, denn zum einen sitzen die größten Reedereien für Öltanker in Griechenland, Zypern und Malta, die dem Sanktionspaket zugestimmt haben. Und auch die größten Versicherungskonzerne sitzen in der EU bzw. in Großbritannien, das als G7-Mitglied bei den Sanktionen ebenfalls mit an Bord ist. In Kommissionskreisen heißt es, es sei natürlich nicht völlig auszuschließen, dass sich Öltanker aus Billigflaggenländern finden, um Öl ohne Preislimit zu transportieren. Es sei jedoch fraglich, ob diese Schiffe in den Häfen potenzieller Abnehmerländer willkommen seien, wenn sie nur über einen fragwürdigen Versicherungsschutz für den Fall einer Havarie verfügten. Erst die Praxis aber werde zeigen, heißt es in Brüssel, wie erfolgreich der Ölpreisdeckel, der Russlands Einnahmen drastisch reduzieren soll, wirklich sein wird. Lettlands Regierungschef Kristianis Karins zeigte sich in Prag jedenfalls zuversichtlich.
We have been arguing from day one that we need to fully sanction Russia and I'm very positive. Step by step, the sanctions are becoming more and more and more stringent. It will have an effect. It's already having an effect on the Russian economy.
Vom ersten Tag an sei Lettland für umfassende Sanktionen gewesen, sagte Karins, und er sei sicher, dass die Sanktionen wirken würden. Über den Ölpreisdeckel hinaus listet die EU weitere 37 Personen, die bei der Organisation der Scheinreferenden und der illegalen Annexion ukrainischer Gebiete mitgewirkt haben. Außerdem kommen zahlreiche weitere Produkte und Dienstleistungen auf eine Embargo-Liste. Sie dürfen nun nicht mehr eingeführt oder ausgeführt werden. Und schließlich untersagt die EU im 8. Sanktionspaket ihren Bürgern, Posten in Aufsichtsgremien russischer Staatsunternehmen anzunehmen. Eine Bestimmung, die in der EU Lex Schröder genannt wird.
Mehr Militärhilfe. Das fordert die Ukraine von europäischen Staaten und das fordert jetzt auch das EU-Parlament von seinen Mitgliedstaaten. In Straßburg wurde eine Resolution verabschiedet, die Militärhilfen der EU-Länder für die Ukraine aufzustocken. Deutschland und andere EU-Staaten sollten insbesondere in den von der ukrainischen Regierung geforderten Bereichen liefern, so heißt es in der Resolution. Panzerlieferungen wären das dann zum Beispiel. Die fordert die Ukraine explizit auch von Deutschland. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, war heute zu Besuch in Kiew. Dort hat sie sich auch zu möglichen Panzerlieferungen geäußert. Andrea Beer berichtet.
Wir tun eine Menge, doch es ist noch Luft nach oben. Das sagte die FDP-Politikerin Agnes Strack-Zimmermann nach ihrer Ankunft am Bahnhof in Kiew. Sie bringe Interesse mit und den Willen, dass Deutschland noch mehr tun müsse, so die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag gegenüber der ARD. Bei ihrem zweitägigen Besuch wird sie unter anderem Stellungen der ukrainischen Armee besuchen. Sie wolle wissen, wie wirksam sei, was Deutschland schon geliefert habe und wonach die ukrainische Armee noch rufe, so Strack-Zimmermann. Mit Blick auf die Debatte in Deutschland, ob der Ukraine Panzer geliefert werden sollten oder nicht, sagte sie.
Gerade jetzt, bevor der Winter ins Haus steht, ist natürlich ein deutscher Kampfpanzer nochmal eine andere Sache als dessen, was wir bisher über den Ringtausch der Ukraine geliefert haben. Aber das möchte ich eben auch mit Soldaten besprechen, die das eindeutig besser entscheiden können, letztlich als Politikerin oder Politiker.
Agnes Strack-Zimmermann führt unter anderem Gespräche mit Vertretern des ukrainischen Parlaments und der Regierung, darunter Verteidigungsminister Oleksiy Reznikow und Andriy Yermak, dem Chefberater des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky.
Um 23.30 Uhr jetzt weitere Themen des Tages in Kürze. Die Bundesregierung rechnet für das kommende Jahr mit einer Rezession. Lothar Lenz.
Die Konjunkturerwartungen der Bundesregierung haben einen deutlichen Dämpfer bekommen. Hauptursache ist wohl der Ukraine-Krieg und die dadurch gestiegenen Energiepreise, aber auch noch die Folgen der Corona-Pandemie. War die Bundesregierung noch zu Jahresbeginn von mehr als 2% Wirtschaftswachstum für dieses Jahr ausgegangen, so korrigiert sie ihre Prognose nun deutlich nach unten. Für das nächste Jahr sagen die Fachleute des Wirtschaftsministeriums sogar eine Rezession voraus. Die Inflation wird sich nach Einschätzung der Bundesregierung auf hohem Niveau verfestigen. Für dieses Jahr insgesamt wird ein Anstieg der Verbraucherpreise um 8% vorhergesagt. Die Prognose der Bundesregierung zur wirtschaftlichen Entwicklung ist auch ein wichtiger Indikator für das künftige Steueraufkommen und damit für den finanziellen Spielraum von Bund und Ländern.
Im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen hat eine Mehrheit eine Debatte über Menschenrechtsverletzungen in China abgelehnt. Katrin Hondl.
19 Gegenstimmen und 11 Enthaltungen, auf der anderen Seite nur 17 Ja-Stimmen. Es ist eine herbe Niederlage für eine Gruppe westlicher Staaten im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen. Unter anderem die USA, Kanada und Norwegen hatten vorgeschlagen, dass der Menschenrechtsrat über den UN-Bericht zur Menschenrechtslage in der chinesischen Region Xinjiang debattiert. Der Bericht war Ende August veröffentlicht worden und dokumentiert unter anderem mit Bezug auf staatliche chinesische Quellen schwere Menschenrechtsverletzungen gegen die muslimische Minderheit der Uiguren. China wehrt sich massiv gegen die Kritik und weist die Vorwürfe zurück. Die Abstimmung im Menschenrechtsrat hat nun gezeigt, dass viele Länder auf Chinas Seite stehen. Unter anderem Venezuela, Bolivien und Eritrea haben gegen eine Debatte im Menschenrechtsrat gestimmt, aber überraschend auch mehrheitlich muslimische Länder wie Indonesien und Katar. Deutschland hatte den Vorschlag unterstützt. Die deutsche UN-Botschafterin Katharina Stasch sprach von einem Rückschlag für den Multilateralismus. China habe verhindert, dass der Menschenrechtsrat auch nur eine Debatte zur Menschenrechtslage in China führe. Menschenrechtsverletzungen aber werde man nicht unter den Teppich kehren, so Stasch. Eine Debatte über den UN-Bericht zu Xinjiang bleibt trotz der Abstimmungsniederlage möglich. Der neue Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, könnte den Bericht im Menschenrechtsrat präsentieren.
In Thailand sind bei einer Amoktat mindestens 35 Menschen gestorben. Jennifer Johnston.
Der Täter ist wohl ein ehemaliger Polizist. Er sei wegen Drogendelikten im vergangenen Jahr vom Dienst suspendiert worden. Direkt vor dem Amoklauf hätte er wegen Drogenbesitzes vor Gericht erscheinen müssen, erklärte die Polizei. Der 34-Jährige habe seine Frau und sein Kind in der Kindertagesstätte gesucht. Als sie nicht da waren, habe er aufgebracht, um sich geschossen. Nach dem Amoklauf sei er nach Hause gefahren und habe dort seine Frau und sein Kind getötet, im Anschluss sich selbst. Der Amokläufer betrat die Kindertagesstätte zur Mittagszeit. Rund 30 Kinder waren zu der Zeit vor Ort, so eine Bezirksbeamtin. Weniger als sonst wegen starken Regens. Der Mann soll zuerst mehrere Mitarbeiterinnen erschossen haben, darunter auch eine Frau, die im 8. Monat schwanger war. Der Bewaffnete sei dann in einen verschlossenen Raum eingedrungen, in dem mehrere Kinder schliefen. Dort habe er mehrere Kinder mit einem Messer getötet. Der thailändische Premierminister sagte, der Vorfall sei schockierend und drückte den Familien der Opfer sein Beileid aus. Amokläufe sind in Thailand selten, obwohl viele Menschen eine Waffe besitzen. 2020 tötete ein Soldat bei einem Amoklauf 29 Menschen und verletzte fast doppelt so viele, aus Wut über einen gescheiterten Immobiliendeal.
Wegen eines Streiks sind bei der Lufthansa-Tochter Eurowings zahlreiche Flüge ausgefallen. Moritz Börner.
Wegen des Pilotenstreiks musste die Fluggesellschaft Eurowings knapp die Hälfte der rund 500 für heute geplanten Flüge streichen. Allein am Flughafen Düsseldorf, dem Drehkreuz der Fluglinie, fallen mehr als 100 Flüge aus. Besonders stark betroffen sind daneben die Flughäfen Köln-Bonn, Hamburg und Stuttgart, wo Eurowings ebenfalls stark vertreten ist. Neben innerdeutschen Verbindungen fielen auch zahlreiche Flüge zu Urlaubsreisezielen wie Italien oder Spanien aus. An den Flughäfen blieb das ganz große Chaos aber aus, was vor allem daran lag, dass die meisten Fluggäste schon seit gestern Bescheid wussten, ob ihre Flüge betroffen sind. Trotzdem standen in der Abflughalle in Düsseldorf hunderte frustrierte Urlauber, deren Flüge überbucht waren. Offenbar hatte Eurowings beim Umbuchen der Passagiere auf die wenigen noch verbliebenen Flüge den Überblick verloren. Die Maschinen waren überfüllt, mit der Folge, dass einige Passagiere jetzt am Flughafen in einem Hotel übernachten müssen, um dann morgen zu fliegen. Am Freitag rechnet Eurowings wieder mit einem weitgehend normalen Flugbetrieb, so ein Sprecher. Die Pilotinnen und Piloten der Lufthansa-Tochter klagen über eine hohe Arbeitsbelastung und haben heute unter anderem für längere Ruhepausen gestreikt. Eurowings dagegen sagt, dass die Arbeitsbedingungen der Piloten im europäischen Vergleich schon jetzt zu den besten gehören.
Die Tageszusammenfassung der Börse kommt von Jan Plate.
Beim Münchner Fernsehsender Pro7Sat1 ist die italienische MFE Media for Europe Großaktionär. Dahinter steht der ehemalige italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi. Vor kurzem ist überraschend der bisherige Pro7Sat1-Chef zurückgetreten, wie es hieß, ohne Drängen von MFE. Doch wie nun die Wirtschaftswoche berichtet, hat sich der bisherige Pro7Sat1-Aufsichtsratschef und künftige neue Pro7Sat1-Chef Andreas Wiele in den vergangenen Monaten mit dem MFE-Finanzvorstand getroffen. Es scheint eine Annäherung zu geben, auch nachdem die italienische MFE schon länger einen europäischen Senderverbund anstrebt, den der bisherige ProSiebenSat.1-Chef blockiert hatte. Aktien von ProSiebenSat.1 haben heute gut 0,5% zugelegt. An einem nervösen Tag, an dem es für den DAX zwischen Plus und Minus hin und her gegangen ist, bevor der DAX dann schließlich knapp 0,5% verloren hat auf 12.471 Punkte. Aktien des Online-Möbelhändlers Home24 sind nach einem Übernahmeangebot des Möbelhauses XXX Lutz um 125% nach oben gesprungen. Auch andere Online-Händler wie Zalando oder Westwing waren daraufhin gesucht.
In 10 Jahren werde man die Menschen nicht mehr versorgen können. Das hat die Präsidentin des Deutschen Pflegerats Christine Vogler in einem Interview mit dem Magazin Der Spiegel gesagt. Vogler hat sich dabei auf aktuelle Entwicklungen in den Pflegeberufen bezogen und vor allem auf politische Entscheidungen und Reformpläne für die Ausgestaltung und Finanzierung der Pflege. In Berlin sind heute VertreterInnen und Fachleute der Pflegebranche für ein zweitägiges Verbandstreffen zusammengekommen. Zum Gast war auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach. An den hatten Anwesende konkrete Forderungen, wie Tom Funke aus unserem Hauptstadtstudio berichtet.
Bessere Arbeitsbedingungen, mehr Befugnisse für pflegendes Personal und bessere bundeseinheitliche Bildungsstrukturen. Diese Forderungen richtet Christine Vogler, Präsidentin des Pflegerats, an den sozialdemokratischen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Auf dem Pflegetag in Berlin sagt sie, falls sich nicht bald am Pflegenotstand etwas ändern sollte, würde Pflege nicht mehr stattfinden.
Was wird dann passieren, zum Beispiel in der ambulanten Versorgung? Menschen könnten verhungern, sie könnten verdursten und im besten Falle nur von sozialer und gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen werden. Und in den Kliniken? Operationen werden nicht durchgeführt werden, Krebskranke auf ihre Behandlung warten und die Wartezeiten auf lebensqualitätsverbessernde Maßnahmen von Wochen zu Jahren hochwachsen, weil Pflegende fehlen.
In der Diskussion gehe es viel zu oft darum, pflegende Personen zusätzliche ärztliche Kompetenzen zu übertragen. Hier widerspricht Vogler und erntet großen Beifall. Pflegende Personen bräuchten keine ärztlichen Aufgaben. Auch ginge es nicht darum, irgendjemanden etwas wegzunehmen, sondern
vielmehr geht es darum, dass Pflegende ihren Beruf und damit ihre fachliche Kompetenz souverän, selbstständig und eigenverantwortlich ausführen können. Die Haltung in den Köpfen der Bevölkerung, auch der Ärzte und mancher Pflegender, ist heute manchmal noch so geprägt, dass Pflege auf ärztliche Ansage handelt. Das ist absurd.
Derzeit würden strukturelle Mitspracherechte verweigert, Bildungs- und Karrierewege vorenthalten und Autonomie verhindert. Die professionelle Pflege befindet sich, so Vogler, in Deutschland auf dem Stand der Frauen- und Emanzipationsbewegung von 1900.
Die Planungen der letzten Jahre haben nicht dazu beigetragen, mutige und ausreichende Lösungen voranzubringen. Die Bewältigung der pflegerischen Versorgung in Zukunft wird niemand alleine schaffen. Und deswegen benötigt die professionelle Pflege in Deutschland Unterstützung vom Gesetzgeber.
Der angesprochene Bundesgesundheitsminister Lauterbach, SPD, kündigte in seiner Rede auf dem Pflegetag vor allem mehrere Gesetzesvorhaben an. Konkret wurde er bei der Abschaffung der Pflegefallpauschalen, abgeschafft schon in der vergangenen Legislatur. Es dürfe nicht sein, dass durch den Abbau von Pflege weitere Gewinne gemacht oder Defizite gedeckt werden, so Lauterbach. Er kündigt an:
Die Herausnahme ist noch nicht perfekt, aber wir beabsichtigen in der Pflege das Kostendeckungsprinzip, das Selbstkostendeckungsprinzip. Das heißt, die Pflege, die erbracht wird in den Kliniken, die soll auch zu 100% erstattet werden, nicht mehr und nicht weniger, sodass man mit der Pflege weder Verluste noch Gewinne machen kann.
Zudem plant das Gesundheitsministerium, dass Pflegefachkräfte aus dem Ausland in Deutschland einfacher arbeiten können, um den Pflegenotstand abzumildern. Man gehe hier auf die Länder zu, die über ihren Bedarf hin ausbilden, so Lauterbach. Weiter sagt er:
Tatsache ist, es gibt diese Pflegekräfte, die in ihren eigenen Ländern eine sehr gute Ausbildung hatten, dort aber nicht an der Ausbildung gemäß eingesetzt werden können. Da ist es nicht unethisch, wenn wir diese Menschen hier in Arbeit bringen, zur Entlastung der Arbeit, die von ihnen allen jetzt schon geleistet wird.
Positiv sieht Lauterbach erste Erfolge bei der angepassten generalistischen Pflegeausbildung. Hier steige die Zahl der Auszubildenden sowie ein neues Instrument zur Personalbemessung. Ein Wunsch ausdrücklich auch der Pflegeverbände, so Lauterbach am Nachmittag. Ziel aller Gesetzesvorhaben sei es, dass alle in der Pflege beschäftigten Personen den Beruf bis zur Rente ausüben könnten. Der Sozialverband Deutschland macht auch auf die häusliche Pflege aufmerksam und fordert auch hier mehr Anerkennung und Unterstützung der von Angehörigen geleisteten Pflegearbeit. Auch der Deutsche Beamtenbund DBB verlangt bessere Bedingungen für die häusliche Pflege. Wer Angehörige pflege, erhöhe sein Risiko, arm zu werden, erklärt der DBB-Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach.
Über 7 Millionen Menschen aus der Ukraine leben laut Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR inzwischen in europäischen Ländern, registriert als Geflüchtete und Vertriebene. Knapp 1 Million davon sind Behördenangaben zufolge in Deutschland. Insgesamt sind in der Bundesrepublik nach Zahlen des Bundesverwaltungsamts knapp 3 Millionen geflüchtete Menschen registriert. Städte und Gemeinden, gemeinnützige Organisationen und private Initiativen engagieren sich, um diese Menschen zu unterstützen. Doch die Kosten dieses Engagements, die steigen für einige Kommunen so sehr, dass sie nun eine Debatte um die Finanzierung der Unterbringung von Geflüchteten einfordern. Dirk-Oliver Heckmann berichtet.
Wir Kommunen stehen buchstäblich mit dem Rücken zur Wand. Die Oberbürgermeister aus dem schwäbischen Rems-Murr-Kreis stehen einer der wirtschaftlich stabilsten Regionen Deutschlands vor, aber selbst hier wird der Streit um die Kosten der Flüchtlingsaufnahme zunehmend erbittert geführt. Der Grund: Mehr als doppelt so viele Geflüchtete werde man in diesem Jahr aufnehmen müssen als in der Hochphase der Verteilung von Asylbewerbern 2017, schreiben die 6 Oberbürgermeister in einem Brandbrief. Doch wer trägt dafür die Kosten? Auf dem Bund-Länder-Treffen am Dienstagabend wurde lediglich vereinbart, die vereinbarten Gespräche zeitnah zum Abschluss zu bringen. Die Zeit aber, sie drängt, meint etwa Gabriele Zull, parteilose Oberbürgermeisterin von Fellbach bei Stuttgart. Hier sei man jetzt wieder dabei, Hallen zu belegen, Containerdörfer aufzubauen und Zeltstädte einzurichten. Wir nehmen unsere Verantwortung sehr ernst und wollen den Menschen auch gerecht werden, macht sie klar. Wenn die Zahlen aber weiter so hoch bleiben, kommen wir an unsere Grenzen. Die Lage sei deutlich angespannt, warnt auch Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds. Man verzeichne über 1 Million registrierter Flüchtlinge aus der Ukraine, eine deutliche Zunahme sowohl der sonstigen Asylbewerber um 17%, etwa aus Afghanistan, Irak und Syrien, als auch der illegalen Grenzübertritte. Doppelt so viele seien es wie im letzten Jahr. Der Winter stehe vor der Tür, die Russen bombardierten massiv in der Ukraine. Man müsse davon ausgehen, dass noch mehr Menschen kommen. Und das bedeutet für die Kommunen vor allem Unterbringung, Schul- und Kita-Plätze für die Kinder und...
Nichts geht ohne Geld. Der Bund hat ja 2021, 2022 5,1 Milliarden zur Verfügung gestellt, hat angekündigt, wenn die Zahlen steigen, dann kriegt ihr auch wieder mehr Geld, was ihr braucht. Wir wissen nicht, was er bis 2023 zahlt.
Auch Landsberg zeigt sich enttäuscht von den mangelnden Ergebnissen des Bund-Länder-Treffens zum Thema und fordert einen Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt.
Da muss verbindlich festgelegt werden, erstens, Erstaufnahmeeinrichtungen werden ausgebaut. Der Bund stellt Liegenschaften zur Verfügung, wo zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten sind. Die Integration wird beschleunigt, denn das sind ja viele Leute, die gut ausgebildet sind. Last not least natürlich eine verbindliche Zusage. Für diese Zusatzaufgaben muss der Bund Mittel bereitstellen, und zwar jetzt noch, während wir unsere Haushalte aufstellen.
Oppositionsführer Friedrich Merz von der CDU, der mit Blick auf die Flüchtlinge aus der Ukraine seinen Vorwurf des Sozialtourismus zurücknahm, er legte in dieser Woche nach. Die hohen Sozialleistungen in Deutschland stellten einen Pull-Faktor dar, der Migranten erst anziehe. Und das Bund-Länder-Treffen im Kanzleramt sei ein Abend der verpassten Gelegenheiten gewesen, vor allem mit Blick auf die Vertagung beim Thema Gaspreisbremse. SPD-Chef Lars Klingbeil weist das im ZDF-Morgenmagazin zurück.
Es wirkt so gewollt, was Herr Friedrich Merz jetzt gerade macht, dass man kurz vor den Niedersachsen-Wahlen nochmal kritisiert, dass Friedrich Merz in seiner Bockigkeit und in seiner Arbeitsverweigerung da jetzt von der Seitenlinie reinruft. Das ist keine verantwortungsvolle Position, das hilft nicht. Wir müssen alle zusammenstehen, wir müssen uns unterhalten. Wir müssen das jetzt gemeinsam hinbekommen, und da sollte niemand an dieser Stelle parteipolitische Spiele betreiben. Das ist eine schwierige Situation für das Land, aber diese Arbeitsverweigerung von Herrn Merz, die hilft überhaupt nicht.
Lars Klingbeil am Ende des Berichts von Dirk Oliver Heckmann. Der Wertebericht gehört in den meisten Nachrichtensendungen fest dazu. In Frankreich soll in nächster Zeit noch ein weiterer Lagebericht in den abendlichen Fernsehnachrichten gesendet werden. Und zwar ein Lagebericht zur Auslastung des Energienetzes. Das soll die französische Bevölkerung fürs Energiesparen sensibilisieren. So zumindest ist der Plan der Regierung in Paris. Denn Frankreich ist zwar weniger abhängig von russischem Gas als Deutschland, aber die derzeitige Krise bekommt das Land auch zu spüren. Zumal die Hälfte der französischen Kernreaktoren, aus denen Frankreich 2/3 seines Stroms bezieht, derzeit wegen Wartungs- und Reparaturarbeiten abgeschaltet ist. Darum jetzt also Pläne, um die Bevölkerung zum Energiesparen zu motivieren. Aus Paris unsere Korrespondentin Christiane Kees.
Runterdrehen und ausschalten, die Fernsehspots und Plakate der Regierung, auf denen Heizkörper abgedreht und Lichtschalter ausgeknipst werden, begleiten die Französinnen und Franzosen nun in ihrem Alltag. Energiesparen ist notwendig geworden, sagt Premierministerin Elisabeth Borne. Das heiße aber nicht weniger Wachstum. Es bedeutet, unnötigen Konsum zu vermeiden und dass nicht alle zum gleichen Moment konsumieren. Es sind manchmal kleine Gesten, die aber insgesamt einen beträchtlichen Einfluss haben. Gesten, die unsere Rechnungen erleichtern und unsere Auswirkungen auf das Klima reduzieren. Denn Energiesparen ist eine gemeinsame Sache. Dafür hat die französische Regierung jede Menge konkrete Hinweise für die privaten Haushalte. Es wird empfohlen, die Heizung auf 19 Grad zu stellen, in Zimmern, die weniger genutzt werden, auf 17 Grad. Programmierbare Thermostate machen dies einfacher, heißt es. Auch den Wasserboiler sollten die Verbraucherinnen und Verbraucher nach Meinung der französischen Regierung auf 55 Grad runterdrehen. Wer Geräte wie den Geschirrspüler einschaltet, sollte das am besten nicht in den Zeiten tun, wenn alle es machen. Das Ziel dieser freiwilligen Maßnahmen, so betont Elisabeth Born, unseren Energiekonsum in den kommenden 2 Jahren um 10% zu senken. Auch finanzielle Anreize gibt es, wie etwa 100 Euro für diejenigen, die Fahrgemeinschaften gründen. Zur Orientierung beim Energieverbrauch werden die französischen Medien, ähnlich wie bei einem Wetterbericht, bald Informationen zum aktuellen Energiekonsum mitteilen, mit grünen, orangen oder roten Zonen im Land, je nachdem, wie hoch das Risiko von Stromabschaltungen ist. Premierministerin Born kündigt zudem an, jede Woche den Stromverbrauch zu veröffentlichen. Der Energiesparplan sei mehr als eine Notfallmaßnahme wegen der Gaskrise und stillliegender französischer Atomkraftwerke. Der Energieverbrauch muss langfristig gesenkt werden. Das ist eine neue Art zu denken und zu handeln. Es ist keine ideologische Frage. Es geht um unsere Energiewende, unsere Souveränität und um unsere Kaufkraft. Was für Verbraucher und Unternehmen freiwillig ist, wird für den Staat und die Verwaltung verpflichtend. Nicht nur in den Räumen von öffentlichen Gebäuden sinkt künftig die Temperatur, sondern auch in Sporthallen und öffentlichen Schwimmbädern. Angestellte des öffentlichen Dienstes sollen weitgehend im Homeoffice arbeiten, um Heizkosten zu sparen. Dafür wird der finanzielle Zuschlag fürs Homeoffice erhöht. Dienstwagen sollen künftig langsamer, also mit weniger Verbrauch, über die Straßen rollen. Elisabeth Born ist überzeugt,
gesagt. Das Energiesparen ist ein wichtiger Hebel, um schnell aus unserer Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen auszusteigen. Mit ihr werden wir den Übergang schaffen zu einem CO2-freien Energiemix aus Atomkraft und erneuerbaren Energien. Die Frage des Energiesparens sei noch nie so ernst gewesen, so Born, und das werde sie bleiben. Wir haben also alle unseren Beitrag zu leisten, entsprechend unserer Möglichkeiten. Zusammen kommen wir durch diesen Winter ohne Stromabschaltungen und schaffen eine maßvollere, klimaneutrale Gesellschaft.
Es folgen jetzt ein paar wenige Zeilen Literatur.
Es gibt Menschen, die überwältigt werden von der Gegenwart anderer, von ihrer Art zu sprechen, die Beine übereinander zu schlagen, eine Zigarette anzuzünden, die gebannt sind von ihrer Präsenz.
Das war ein Auszug aus dem Buch Erinnerungen eines Mädchens. Mémoire de fille, so der Titel im Original. Geschrieben hat diese Zeilen Annie Arnaud. Die französische Schriftstellerin wird von manchen eine Soziologin genannt, eine Forscherin, die sich selbst erkundet, um die Gesellschaft und ihre Zeit zu verstehen. Viele sehen sie als eine der wichtigsten Deuterinnen der französischen Gesellschaft. Für ihr Schaffen, für ihr Weg hat Annie Arnaud den diesjährigen Literatur-Nobelpreis erhalten. Julia Borutta stellt die Preisträgerin vor.
Als eine Ethnologin ihrer selbst hat sich Annie Arnaud einmal bezeichnet, als Forscherin, die in ihrer eigenen Erinnerung die Geschichte einer ganzen Gesellschaft sucht. Der Gesellschaft, wie sie einmal war, wie sie wurde und wie diese Gesellschaft den Einzelnen in seiner immerwährenden Gegenwart prägt.
Die Erinnerung ist eine Form der Erkenntnis,
sagt Annie Arnaud in einem Interview mit ihrem deutschen Verlag Suhrkamp.
Ich erinnere mich an Orte und Tatsachen, die der Geschichte gehören. So kann ich etwas rekonstruieren, das das Intime übersteigt. Zu erfinden würde nur etwas überdecken und deshalb erfinde ich nicht, ich grabe.
Wie eine Geologin hebt sie Fotos, Lieder, Texte vom Boden ihrer Erinnerung auf, betrachtet sie und nähert sich so der Person an, die sie gewesen ist. Auf diese Weise entstehen sehr persönliche Bücher, die niemals nur persönlich sind, sondern eine Gesellschaft, eine Epoche spiegeln.
Ich schreibe wohl vor allem wegen meines Bruchs mit meiner sozialen Klasse, aus der ich komme. Ich schreibe, weil ich eine Klassenüberläuferin bin.
Annie Arnaud wird 1940 in dem kleinen Ort Yvetot in der Normandie geboren. Ihre Eltern sind Fabrikarbeiter, die sich später einen kleinen Laden aufbauen. Nichts will sie weglassen, nichts hinzufügen. In ihrem Buch Les Années, die Jahre, perfektioniert sie ihren nüchternen Stil, diese Form der unpersönlichen Autobiografie. Sie wechselt Passagen eigener Gedanken und Erlebnisse des Kindes, das sie damals Ende der 40er Jahre war, mit distanzierten Beschreibungen ab. Schildert nüchtern und doch mit einem ironischen Unterton die Erwachsenen, wie sie sich bei Tisch wieder und wieder die Ereignisse des Krieges erzählen, als hätten sie jedes einzelne selbst miterlebt. Annie Arnaud liest die Jahre.
Die Erwachsenen wurden nicht müde, vom Hungerwinter 42 zu erzählen, von der Kälte, von den Boches, die ihre erschöpften Pferde auf der Flucht bei Quebec durch die Seine trieben, von der Bäuerin, die in einem Zugabteil voller Deutscher einen fahren ließ und dann lauthals verkündete, wer nicht hören will, muss fühlen. Vor einem gemeinsamen Hintergrund von Hunger und Todesangst begannen alle Sätze mit wir oder man.
Annie Arnaud begreift ihr Schreiben als politisch.
Ich lege Dinge in diese Bücher, die mich etwas angehen, die die Gesellschaft etwas angehen. Und über das Leben in einer Gesellschaft zu schreiben, ist immer politisch.
Auch im Hier und Jetzt erhebt Annie Arnaud ihre Stimme. Als Frankreich von der Pandemie erfasst wird, veröffentlicht Annie Arnaud in der Radiosendung Lettres d'Intérieur auf France Inter einen Brief an Präsident Macron, dem sie sein neoliberales Gesellschaftsmodell vorwirft.
Zum Abschluss der Sendung hören Sie jetzt die Presseschau. Die Redaktion hatte Dietmar Reiche, gesprochen wird sie von Katja Franke.
Zum Gründungsgipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Prag schreibt die Neue Osnabrücker Zeitung: Die EU vernetzt sich mit 7 weiteren Staaten. Das darf man im Kreml durchaus als Signal verstehen, dass es zu einem Neustart der infolge des Ukraine-Krieges zerstörten Beziehungen wohl erst nach der Ära Putin kommen wird. Der imperiale Patriotismus des russischen Präsidenten ist aus der Zeit gefallen. Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt der Reutlinger Generalanzeiger. Alle gegen Putin. Dieses Signal soll Europas Parallelclub senden. Mit von der Partie sind auch Westbalkanstaaten und Ex-Sowjetrepubliken. Damit dringt die EU in die russische Einflusssphäre vor und versucht, Länder im Gefolge der einstigen Großmacht abzuwerben. Die Volksstimme aus Magdeburg sieht die neue europäische politische Gemeinschaft vor einer Interessenkollision. Was haben die verfeindeten Nachbarn Armenien und Aserbaidschan schon gemeinsam? Was verbindet Finnland und Schweden mit der Türkei auf NATO-Ebene über eine Mitgliedschaft zu streiten? Der Gemeinschaft fehlt es schlicht an dem Zusammenhalt, der sie rechtfertigen würde. Die Glocke aus Oelde meint, die einzige Chance, um die Herausforderungen der Gegenwart von der Bewahrung des Friedens bis zur Bekämpfung des Klimawandels zu bewältigen, liegt in einer fairen und guten Zusammenarbeit von Staatengemeinschaften. Das gilt für die europäische Ebene, aber auch darüber hinaus. Zum Auftakt des Deutschen Pflegetages haben Verbände und Pflegekräfte eine Reform des Gesundheitswesens angemahnt. Die Freie Presse aus Chemnitz macht Vorschläge. Ein sauberes Entflechten von Beitragsleistungen und gesamtstaatlichen Aufgaben, eine Neuordnung des Nebeneinanders von privater und gesetzlicher Versicherung, eine Neufestlegung der Beitragsbemessungsgrenze, all das müsste beredet werden. Es wird nur in einer solchen parteiübergreifenden Anstrengung möglich sein, weil sonst jeder Regierung die Courage für große Schritte fehlen würde. Das Klein-Klein aber reicht nicht mehr aus, sonst fährt das System gegen die Wand. Die Ludwigsburger Kreiszeitung geht auf die aktuelle Lage der Beschäftigten ein. Der Mangel an Pflegekräften hat auch damit zu tun, dass viele, die sich einst aus hehren Motiven für diesen Beruf entschieden haben, einfach nicht mehr können. Sie gehen auf dem Zahnfleisch, ihre Arbeit geht zu Lasten der eigenen Gesundheit. Es muss sich Grundsätzliches tun, um eine menschenwürdige Pflege langfristig sicherzustellen. Applaus und warme Worte zum Pflegetag sind willkommen, reichen aber bei weitem nicht aus.
Das war die Presseschau und das war der Tag für heute. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, empfehle Ihnen noch das Kulturmagazin Fazit nach den Nachrichten um 0 Uhr. Haben Sie eine gute Nacht und auf Wiederhören.